hinter mir ist das Meer, ich kann da jetzt nicht reinspringen. Er, nein, einfach ruhig bleiben. Und dann stand er wirklich vor mir, hat hochgeguckt und hat dann sein Geräusch gemacht. Und also ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Der Broadcast bei TVN. Heute stellen wir uns die Frage, was am Anfang jeder Sendung stehen muss, nämlich die Idee, das Format, aber auch die Formatentwicklung. Und dafür habe ich heute jemanden hier, der dafür verantwortlich ist, nämlich die Claudia Riemer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich sehe, du hast ein interessantes Hemd an, was außergewöhnlich ist, dass es sieht irgendwie selbstbemalt aus.
Tatsächlich ist es nicht selbstbemalt, aber es wurde gemalt, extra für mich und für meine liebe Kollegin Katharina Weber-Verlinden. Wir sind im Rahmen von der Formatentwicklung in einer südlichen Stadt, genaueres darf ich leider nicht sagen, gewesen, haben dort einen sehr speziellen 78-jährigen Menschen kennengelernt. Ich würde ihn sagen, bezeichnen als Gesamtkunstwerk. Und wir haben uns so gut verstanden, dass er irgendwann gesagt hat, also er sieht Energien, er ist selber viel Energie und bemalt Mode, hat das Ganze schon in LA gemacht und wirklich ist ziemlich famous und hat gesagt, ich mag euch, ich möchte euch etwas schenken. Wir haben uns die Blusen gekauft als weiße Blusen und er hat sie uns jetzt gegeben und ich finde, ja, das macht meinen Job so großartig, dass ich sowas tragen kann und so etwas bekomme von Protagonisten.
Das heißt, er hat das wirklich jetzt speziell auch für dich gemalt. Du hast die Bluse abgegeben und dann hat er gesagt, ich lasse mir mal was einfallen, was zu dir passt. Ich meine, du kannst es tragen, sieht top aus, ne?
Danke.
Aber wie kommt man denn überhaupt dazu, solche Kontakte
Das kam über einen Bekannten von Katharina, der und Katharina weiß, wir arbeiten ja alle sehr eng zusammen, egal in welcher Firma wir sind bei TVN. Und sie wusste, dass wir immer auf der Suche sind nach speziellen Menschen. Und sie meinte, du guck mal, hat mir hier ein Bekannter von mir geschickt aus dieser südlichen Stadt. Und ich sage, mega, der sieht interessant aus. Und dann erzählte sie ein bisschen was dazu. Dann haben wir telefoniert und dann sind wir runtergefahren, haben ihn quasi gecastet, auch noch andere Menschen dazu, weil ein Format oder überhaupt eine neue Sendung verkauft sich über Menschen. Was ist spannend am Fernsehen? Das sind die Menschen, die dahinter stehen, die dir Geschichten erzählen. Und wenn du die Bluse siehst, kannst du dir vorstellen, der Mann ist 78, rennt von Kopf bis Fuß in seinen selbstdesignten Sachen rum und ist einfach mega. Also ein gebürtiger Schwede, der durch die ganze Welt gereist ist und unter anderem auch mit Delfinen spricht.
Ach, auch noch. Das ist ja spannend. Du bist Redaktionsleiterin bei TVN Factual Entertainment. Was genau ist denn eigentlich diese Branche oder diese Filmgruppe, die wir da noch haben?
TVN Factual Entertainment ist früher bekannt gewesen als AZ Media. Und AZ, das ist mir immer aufgefallen, wer so lange dort ist im Fernsehen wie ich, der weiß, dass hinter AZ André Zalbertus stand. Selbst hier im Unternehmen, viele jüngere Kollegen sagten, ah ja, AZ Media, ihr macht von A bis Z alles.
Das Format, das kenne ich auch noch. Da stand sogar auch, wenn man mal Formate sich angeguckt hat, stand dann immer AZ Media, produziert von AZ Media.
Genau, und wir haben irgendwann gesagt, wir entwickeln uns ja auch weiter und die Zeiten André Zalbertus, das ist lange vorbei. Wir machen mehr als nur Reportagen. Wir hatten die große Reportage 30 Minuten Deutschland und ähnliche Formate, häufig für RTL in der sogenannten Drittsendelizenz. Und wir haben aber gesagt, wir entwickeln uns weiter. Ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei und seit 3 Jahren heißen wir jetzt TVN Factual Entertainment, weil das unserer Meinung nach das ausdrückt, was wir machen, nämlich Unterhaltung, journalistische Formate, alles mit echten Menschen. Ich sage immer echte Geschichten mit echten Menschen. Das machen wir.
Und wie kann man denn mit falschen Menschen das machen?
Nicht mit falschen Menschen, aber ich kann zum Beispiel Scripted Reality machen. Ich kann, ich nenne es immer Bauerntheater, es gibt sehr gut gemachte Scripted Reality. Es gibt aber auch sehr schlecht gemachte Scripted Reality. Und ich finde, ich bin eine Urjournalistin, also wirklich auch voller Herzblut immer noch nach sehr vielen Jahren in diesem Job. Und ich finde, du musst dich entscheiden. Entweder du machst Scripted Reality oder du machst journalistische Formate. Ein Zwischending gibt es nicht, weil dann setzt du wirklich deine Relevanz und vor allem deine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Und das ist in Zeiten wie diesen extrem gefährlich.
Mhm. Das heißt, wirklich hinter jedem Menschen steckt wirklich eine Geschichte, die wahr ist, in dem Sinne.
Absolut. Also ich sage mal, natürlich, wir sind keine Dokumentarfilmer. Wir initiieren bestimmte Situationen, die aber so im normalen Leben auch stattgefunden hätten. Wir inszenieren sie nicht. Und ich finde, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der wirklich eine große Bedeutung hat.
Mhm. Besonders spannend finde ich ja, als ich jetzt schon im Vorgespräch gehört habe, du darfst dir Formate ausdenken und die produzieren. Das ist ja so, ne?
Also zumindest die Trailer. Die ganzen Formate alleine nicht, und ich denke sie mir auch nicht alleine aus. Ich habe ein großartiges Team, vor allem mein Mitredaktionsleiter Sebastian Liegmann, der auch Leiter der Postproduktion für die Geissens ist, der in Köln sitzt. Ich sage immer, wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Ich kenne niemanden, der so kreativ ist wie er. Und wir haben ein tolles Team. Und gemeinsam sitzen wir dann, also Formatentwicklung ist letzten Endes Clown und Clown Plus. Man guckt sehr viel. Man guckt viel im internationalen Fernsehen. Man guckt im Internet. Man lernt spannende Menschen kennen und denkt sich, der hat so eine coole Geschichte, da drum muss man was entwickeln. Und dann setzen wir uns hin, produzieren kleine Trailer und gehen damit hin zu den Sendern oder zu Streamingdiensten und sagen Halli, hallo, hallöle. Wir haben da wieder was, und je nachdem, wie schnell die sich entscheiden, produzieren wir es dann auch, ja.
Das heißt, du guckst relativ viel Fernsehen oder auch, ja, was weiß ich, YouTube und sonst, ja, irgendwas, und schaust so, boah, was haben denn die Amerikaner gerade für Formate? Könnte man das vielleicht irgendwie abkupfern? Ist das so?
Ja.
Machen die das auch mit uns so?
Weniger. Also ich glaube, das einzig wirklich gut verkaufte Format ist Schlag den Star von Stefan Raab. Das wurde auch ins Ausland verkauft. Es wurde dann allerdings umgewandelt, weil es hat sich nicht so ein Moderator gefunden wie Schlag den Raab, also so einen verrückten Moderator im Ausland zu seinen großen Zeiten. Das ist eigentlich das einzige Format meines Wissens nach, was nach ins Ausland, aus Deutschland verkauft wurde. Also wir klauen schon viel mehr von den Amerikanern, Engländern und auch zum Beispiel von den Holländern, die ja auch eine ganz andere Fernsehtradition haben, muss man auch ganz klar sagen.
Und dieses Klauen ist dann am Ende, die haben einfach bessere Ideen, oder ist es manchmal einfach so, boah, ihr habt mich jetzt auf eine weitere Idee gebracht? Also ja, es ist jetzt nicht so, dass wir eins zu eins das abkupfern, sondern so, oh ja, das ist jetzt, keine Ahnung, Thema XY, und daraus könnte man vielleicht das Format machen und jetzt nicht abgekupfert von dem, was eigentlich läuft.
Absolut. Also du machst in der Regel, dafür gibt es dann auch Lizenzproduktionen. Also Wer wird Millionär ist eine Lizenzproduktion oder solche Sendungen. Die hat sich jemand ausgedacht, in dem Fall John Lemoule, und das wurde dann eingekauft als Lizenz, und deshalb sieht zum Beispiel Wer wird Millionär in jedem Land der Erde gleich aus. Die Studios, die Musik, wann wird das Licht gedimmt, wann kommt welche Musikfolge, wo sitzt der Moderator, wie sieht das Studio aus? Das sieht in jedem Land gleich aus. Das machen wir nicht, sondern wir entwickeln eigene Ideen. Und eher, wir sind keine Show-Format-Entwickler, noch nicht. Wer weiß, was uns alles noch einfällt. Jetzt auch mit TV Plus und dem Bingo-Studio, was wir zur Verfügung haben. Also da kann man ja sich noch sehr viele schöne Dinge entwickeln, da sind wir auch schon dran. Aber wir machen mehr journalistische Formate.
Wie geht man da so ran? Ich sag mal so, wenn ihr jetzt so ein Format verkaufen wollt. Da hast du jetzt eben schon erzählt, macht ihr so einen Trailer, und dann habt ihr jetzt, was ich, Thema XY, und daraus dreht ihr jetzt einen kleinen Beitrag, einen Trailer, und dann gehst du zum Sender hin und sagst, hier, guck mal, wollt ihr das nicht kaufen?
Genau, also das sind verschiedene Wege. Wir haben ein ganz gutes Netzwerk, weil ich bin, seit ich 20 bin, im Fernsehen unterwegs in ganz Deutschland, und von daher kennt man bei bestimmten Sendern Menschen, und man geht zu Netzwerktreffen, dann gibt es regelmäßig sogenannte Produzententreffen. Dort stellen dann die Sender auch ihre neuen Bedürfnisse vor. Zum Beispiel ganz klarer Trend in den letzten Jahren, Mediatheken first. Es geht alles darum, junge Zuschauer, die eben dem klassischen Fernsehen abwandern, zu gewinnen über die Mediatheken und einfach zu erkennen, okay, wie bekommt man ein klassisches Fernsehformat, was vor allem Jüngere kaum noch einschalten, wie bekommt man das hin, dass es auch für die ältere Zielgruppe spannend ist, die Junge gleichzeitig aber abruft im Stream. So. Und wenn man dann ungefähr weiß, keine Ahnung, Sat.1 sucht jetzt in die Richtung, das ZDF sucht in die Richtung, die ARD-Mediathek geht in die Richtung, dann gehen wir ganz gezielt ran, und wir haben ein Riesenportfolio, und dank einer lieben Kollegin Simi, die sich da um den SharePoint bemüht gemacht hat und da richtig viel investiert hat und gemacht hat und aufgebaut hat, haben wir einen super Überblick über all das, was wir die letzten 30 Jahre quasi aufgebaut haben. Und dann gucken wir, was könnte passen, und dann kommen auch durchs Gucken von alten Sendungen kommt man nochmal auf eine ganz neue Idee und ähnliches.
Okay, und dann schneidet man das nochmal um, oder genau, dreht man nochmal neu?
Je nachdem. Also teilweise dreht man nochmal neu, teilweise nimmt man schon ein vorhandenes Material, macht einen coolen kleinen Trailer, macht einen sogenannten One-Pager, sodass der Senderverantwortliche, der kriegt jeden Tag keine Ahnung wie viel Ideen, dass der dann wirklich auf einen Blick sieht, okay, so könnte die Geschichte aussehen, darum geht's, das ist die Zielgruppe. Auch ungefähr den Kostenrahmen, weil mit viel Geld kann man große Shows machen, aber das weiß auch jeder, der ein bisschen die Branche verfolgt. Die großen Budgets sind nicht mehr alle da. Nichtsdestotrotz werden weiter Geschichten gebraucht, und das egal wofür. Und dann genau gehen wir dahin, schicken das hin, teilweise pitchen wir das auch, also stellen uns hin und verkaufen das voller Werf und Begeisterung, weil wenn wir nicht dran glauben, wer soll dann dran glauben? Und ja, und im Idealfall schicken sie uns dann zum Nächsten, der das entscheiden kann.
Und wie schwer ist es, sage ich mal, junges Publikum anzusprechen, wenn man jetzt, sage ich mal, schon die ältere Zielgruppe und ein junges
Publikum... Ich weiß nicht, von dem du redest. Also, nein, eigentlich nicht, weil tatsächlich die gesamte Redaktion ist deutlich jünger als ich und ich glaube, das hält dann auch jung. Und ich glaube dadurch, Basti ist ja auch deutlich jünger, dadurch, dass ich die Erfahrung mitbringe und die anderen diesen jungen Blick, matcht das gut. Das funktioniert.
Bist du dafür denn immer offen, auch für diese jungen Blicke?
Ich denke ja. Also das müsstest du die Redaktion fragen, aber ich glaube schon doch. Ja. Also es gibt auch Dinge, von denen ich sage, kann ich mir nicht vorstellen, kenne ich nicht. Ich kenne ganz viele Leute, über die dann sprechen, nicht. Aber doch, ich würde schon behaupten, ich bin offen, aber frag gerne die Redaktion.
Okay, mache ich.
Interessiert und dann, mich auch.
Ist es so, dass die Formate dann rein fürs Fernsehen ist oder halt auch für Social Media und neue Medien?
Das musst du heute immer mitdenken. Also du musst heute schon mit anbieten, wenn wir beispielsweise, war ich jetzt vergangene Woche eine Woche lang auf dem Schiff mit der Bundespolizei. Also ich bin nicht nur Redaktionsleiterin, ich fahre auch gerne immer noch selber raus als Autorin, weil ich meinen Job mal gemacht habe oder begonnen habe, weil ich Geschichten erzählen möchte und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und diese Begleitung der Bundespolizei See, das ist für eine Nordreportage, da machen wir sehr gerne und sehr viel, was läuft 18.15 Uhr immer, die Sendung jetzt am 19. Februar. Und das war so cool vor Ort, dass ich jetzt mit dem Redakteur beim NDR schon besprochen habe, dass das auch ein Mehrteiler werden könnte, zum Beispiel für eine Mediathek. Weil ich glaube, dass sich die Menschen sowas angucken. Bundespolizei kommt ja ursprünglich vom Bundesgrenzschutz, also sprich Grenzen schützen. Wie machen wir das? Wie machen wir das an See? Und das ist, da hast du alles. Du hast Seefahrerromantik, du hast Stürme, wir hatten Eis, wir hatten Wellengang, wir hatten alles und noch eine coole Truppe, die einfach Bock haben, mit denen wir abends gedartet haben. Und das, glaube ich, dem Zuschauer zu vermitteln. Guck mal, auch das ist Bundespolizei, das ist mega.
Wie ist es für dich so, sage ich mal, da jetzt mitzufahren? Ich meine, es gibt ja ganz andere Einblicke, als was am Ende im Fernsehen gezeigt wird. Was für einen Eindruck hast du da immer und wie fühlt sich das an?
Total cool. Also das kann ich wirklich sagen. Ich finde, der Job, den ich habe, ist der schönste der Welt, weil ich kann in Welten gucken, in die andere nicht hineingucken können. Und ich habe so viel erlebt in meinem langen Berufsleben und so viele tolle Menschen schon kennenlernen dürfen, tolle Situationen, die ich so anders nie kennengelernt hätte. Und speziell Polizei mache ich schon sehr lange, begleite ich sehr lange zu Land, zu See, in der Luft, weil mir daran sehr gefällt, es wird sehr viel auf die eingeprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was mir grundsätzlich gefällt es. Es ist eine Truppe, die ich kennengelernt habe, die als Team gut zusammenpassen, die gut aufeinander aufpassen, die gut zusammenarbeiten. Und das wiederum ist etwas, was ich selber auch versuche, bei uns zum Beispiel im Team zu leben, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir zusammen sind, dass wir gemeinsam was Cooles schaffen. Und das ist etwas, was mich sehr anzieht und was mir dann auch viel Freude macht, wenn ich das sehe.
Kannst du dich noch an dein letztes Format erinnern, was du entworfen hast und was auch, ja, sag ich mal, am Ende produziert worden ist?
Formate in dem Sinne nicht, aber ich habe das große Glück, dass ich die Reportagen, die ich machen möchte, in der Regel machen kann. Also wir haben bei RTL in der sogenannten Drittsender-Lizenz können wir pro Jahr 10 Folgen für die Alltagskämpfe aktuell machen. Alltagskämpfer, so tickt Deutschland und man merkt schon an der Überschrift, das ist sehr breit, das Feld. Und ich begleite zum Beispiel seit über 10 Jahren jetzt Nachlassflieger. Man denkt ja erstmal Nachlassflieger, oh mein Gott, todeslangweilig, Nachlassgericht. Nee, mega spannend, weil was macht ein gutes Format aus? Das, was alle Menschen interessiert, ich habe den Schlüssellochblick. Ich gucke in die Wohnungen oder in die Lebensgeschichten anderer Menschen. Nachlasspfleger werden dann eingesetzt, zum Beispiel, wenn Menschen einsam sterben, es keine Erben gibt oder aber die bekannten Erben das Ganze ausgeschlagen haben. Was für Menschen sterben einsam? Menschen in der Regel, die auch verwahrlost sind. Und da reinzugucken in solche Häuser, das ist manchmal auch unappetitlich. Also ich habe eine komplette Kleidungsausrüstung für solche Drehs auch, weil du dann auch schon mal, manchmal liegen sie dort länger, dann gehst du auch über bestimmte Säfte und das ist alles nicht so schön oder hast auch mal eine Ratte dabei. Aber du lernst Wirklichkeiten kennen, die du sonst nie siehst. Und diese Nachlasspfleger durchwühlen wirklich diese Haushalte. Manchmal ist das auch gefährlich, dann musst du mal einen Kammerjäger vorher holen und das ausräuchern lassen. Und dann dieser Moment, du guckst da durch
völlig zugeräumte Zimmer und wühlst da rum und guckst durch und findest ein Testament. Oder findest einen Kontoauszug und merkst, dieses zugemüllte Haus hier, der Typ hat eine halbe Million auf dem Konto. Der hat das einfach entweder vergessen oder ist eben nicht mehr klargekommen mit dem Leben. Und das ist total spannend. Also und solche Leute zu begleiten, das mache ich sehr lange, sehr gerne und immer wieder. Und das ist mir auch wichtig in der Arbeit, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich immer wieder begleiten kann. Weil dann ist da auch eine Vertrauensbasis und die nehme ich mit zu Sachen, wo andere vielleicht nicht hinkommen oder wo sie erstmal sagen, oh, weil auch Tote haben ein Recht auf ihre Persönlichkeit, blurrt ja auch wirklich alle Fotos, sodass die Angehörigen das, also das ist eben immer noch, dass sie ihr Privatrecht noch haben.
Mhm. Spannend. Das heißt, du zeigst auch eigentlich so Berufe, die langweilig klingen, auf, dass sie eigentlich total spannend sind.
Ja, Gerichtsmedizinerin wollte ich unbedingt immer mal machen. Also da hatte ich auch ein bisschen Bammel vor. Gerichtsmedizinerin, daraus ist eine Formatidee entstanden, Verena und die Toten. Das ist eine ganz tolle Gerichtsmedizinerin aus Mecklenburg-Vorpommern die mich dann auch aufgeklärt hat, dass mehr als die Hälfte der Zeit drauf geht mit in der Arbeit mit Lebenden, nämlich der sogenannten Gewaltambulanz. Und dass zum Beispiel es häusliche Gewalt eben nicht nur gegen Frauen gibt, sondern auch eine hohe Prozentzahl und noch eine viel höhere Dunkelziffer von Gewalt gegen Männern, die häufig nicht darüber reden. Und das ist ein Thema zum Beispiel, das würde ich gerne nochmal machen. Ich finde keine Männer, die darüber reden. Also kurzer Aufruf, wer auch immer sich berufen fühlt, weil ich finde, solche Themen haben eine Relevanz und ich habe das Gefühl und das spiegeln auch die Zuschriften wieder oder die Kontakte zu Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir können was bewirken, immer noch mit Fernsehen, mit Streaming, mit egal was. Wenn ich ein Problem habe und sehe, jemand anders hat das auch und jemand anders hat vielleicht eine Lösung oder hat jemanden, zu dem er gehen kann, dann ist das so befriedigend im Job wie nur irgendwas.
Und wenn du jetzt eine Formatidee hast, dann setzt du dich einfach an den Schreibtisch und sag ich mal, schreibst du das nieder oder sprichst du mit deinem Team oder wie läuft das genauso ab? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil für mich ist immer so, ja, ich habe jetzt eine Idee, dann gehe ich jetzt zu meinem Vorgesetzten, so, das bist jetzt aber du in dem Fall, ne, also selber und dann sage ich, präsentiere ich mal eine Idee und dann sagt er, ja oder nein. So, bei dir ist es wahrscheinlich ganz anders, du sagst jetzt, ich habe jetzt eine Idee, dann machen wir das jetzt einfach. Oder?
Nee, auch nicht, weil auch meine Ideen können mal richtig schwachsinnig sein. Das okay. Muss ich ja zugeben. Und tatsächlich kommen viel mehr Ideen aus dem Team oder die entwickeln wir gemeinsam. Wir, dadurch, dass wir an verschiedenen Standorten arbeiten, wir arbeiten in Hannover und in Köln, das sind unsere zwei Hauptstandorte, und wir versuchen uns regelmäßig zu sehen und zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr auf jeden Fall immer einen Workshop, ansonsten haben wir eine wöchentliche Konferenz per Teams dann. Und da die nutzen wir dann auch. Ich habe das und das gehört, ich habe das und das gesehen, ich habe den und den gerade kennengelernt oder eine Sendung von uns ist besonders gut gelaufen. Die nutzen wir dann und spinnen dann diese Ideen gemeinsam. Und ehrlicherweise, es geht abends, ich bin eine Eule, deutlich besser als morgens bei mir. Und dann sitzt man auch mal und trinkt auch mal was und spinnt wirklich völlig wild rum. Und häufig nutzen wir auch das Zusammensein mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen und dann kommen da in der Regel echt coole Sachen bei raus.
Cool. Und ist es denn so, dass ihr immer nur eine Sache dem Sender schickt oder schickt ihr direkt einfach mehrere Sachen und die suchen sich da irgendwas aus?
Ja, also mehrere. Wir haben anfangs zum Beispiel, wenn wir der ZDF-Reportage Themen anbieten oder eben auch dem NDR, haben wir so 6 bis 8 Themen abgegeben. Haben dann irgendwann gelernt, die werden eh nicht mehr als 2 Themen auf einmal kaufen. Also schicken wir jetzt immer so im 2 bis 4 Wochen Rhythmus 2 Themen. Jeweils an die verschiedenen Landesfunkhäuser.
Und ist es denn häufig der Fall, dass die auch einfach sagen, nein?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also unsere Angebote sind großartig. Es sind tolle Themen. Ja, das sagen sie auch leider.
Okay, ist man dann enttäuscht bei einigen Sachen, die man vielleicht, sage ich mal, ja, gemacht hätten?
Ja. Ja, also bei bestimmten, vor allem bei Formatideen, an die wir glauben. Wir haben ein wirklich tolles Format, das kann ich jetzt hier nicht so, aber da haben wir, das machen wir mit einem Partner zusammen. Das ist ein Format, an das mein Team und ich wirklich fest dran glauben. Ich halte das für das neue Dschungelcamp. Das ist meiner Meinung nach international vermarktbar. Das ist etwas, was wirklich, wirklich, wirklich richtig gut abgehen kann. Und wir sind damit bei verschiedenen Sendern. Alle fanden es toll. Keiner hatte den Mut, das zu produzieren. Und die Lottofee kam noch nicht vorbei, dass wir es einfach mal alleine das Geld in die Hand nehmen und alles machen. Aber tatsächlich überlegen wir gerade, bestimmte Dinge doch selbst zu produzieren und zu gucken, wie wir das mit Partnern auf die Bühne stellen, auf die Beine stellen. Denn das ist ja auch ein Trend, das muss man ganz klar sagen. Es ist keine große Hürde mehr, heute einen eigenen Kanal aufzumachen und selbst zum Streamer seiner Ideen zu werden. Die Frage ist immer, wir machen das ja alle nicht aus Freizeit und weil wir nicht wissen, was wir sonst mit unserer Zeit zu tun haben. Der Wirtschaftlichkeit. Wie rechnet sich das wieder?
So. Spannend, ja, überhaupt, dass dieser Gedanke überhaupt da ist, sowas zu machen, ist ja wirklich interessant. Was ist denn der häufigste Grund, warum die ablehnen?
Also das ist unterschiedlich. Manche sagen dir gar keinen Grund, bei manchen Kunden dauert das sehr, sehr lange, das Feedback. Und andere wiederum sind sehr offen und sagen dann, wir haben es entweder einer anderen Produktionsfirma schon versprochen, denn der Markt ist ja riesig. Es bieten ja ganz viele Firmen Themen an. Also entweder hat es jemand schon angeboten oder das passt gerade nicht rein oder wir hatten es gerade schon. Also das heißt, steht vor jedem Themenangebot, guckst du einmal in den Mediatheken, was hatten die eigentlich gerade? Was sind so die Trends? Geschmack, ganz persönlicher Geschmack, okay, ist natürlich auch, spielt eine Rolle. Oder aber du hast nicht den richtigen Punkt getroffen. Also das hatten wir schon ein paar Mal, als wir zum Beispiel wir haben eine Reportage über Döner gemacht, das Dönergeschäft. Ja, sehr lecker. Und riesig, hat ja die Currywurst abgelöst als Fastfood-Essen Nummer 1. Und die Idee haben wir gemeinsam mit dem ZDF entwickelt. Wir sind eigentlich mit einem ganz anderen Vorschlag zu denen gefahren und dann haben wir gemeinsam eine größere Dönergeschichte, die auch sehr gut gelaufen ist, entwickelt. Und das war dann, also manchmal hat man so einen Anstoß und muss es dann weiterentwickeln gemeinsam. Aber nicht jede Redaktion ist dafür offen und dann gibt es halt manchmal einfach nur, nö, ist gerade nichts für uns. Mhm.
Du hast gerade gesagt, zum ZDF gefahren, das heißt, manchmal fährst du auch mit dem USB-Stick dahin und präsentierst das?
Ja. Ja, genau. Also das ist eher seltener, weil nach Corona geht ja alles auch über Teams. Fluch und Segen zugleich, weil ich bin großer Freund vom persönlichen Gespräch, denn manchmal, also ich finde, man muss sich auch manchmal ja einfach nah sein und sich fühlen sozusagen und dann das ist mir lieber.
Ist der Austausch meistens auch größer, habe ich immer das Gefühl.
Definitiv, definitiv. Ja, und du kriegst auch ein bisschen was anderes mit. Du siehst, wo sitzen denn die Kolleginnen und Kollegen und das ist dann bei der nächsten Schalte, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice von Schwerin arbeite, ich wohne direkt an einem See. Und wenn ich dann, das wissen auch mittlerweile alle Kunden und sagen immer, sitzt du auf dem Balkon, wenn die Haare wehen? Ja, wie ist das Wetter? Warst du heute Morgen schon baden? Also das sind dann auch natürlich, wie immer im Leben, entstehen Beziehungen auch auf einer persönlichen Ebene. Und das ist auch wichtig, finde ich. Auch das muss ja, Arbeitszeit ist Lebenszeit, es muss auch Spaß machen, die Zusammenarbeit.
Definitiv. Wenn jetzt so ein Sender entscheidet, jo, das Format, das möchte ich gerne haben. Ist es denn so, dass jetzt die Idee abgekauft wird oder produziert das am Ende und verkauft das am Ende an den Sender? Nee,
der Plan ist, dass wir die Formate, die wir entwickeln, also das eine sind die einzelnen Reportagethemen für bestehende Formate, die wir liefern. Da kaufen sie dann die Idee und wir setzen es dann auch um und dann geht der klassische Produktionsprozess um. Also ich sage immer, die Arbeit bei uns beginnt eigentlich richtig, dann der klassische Produktionsprozess, wenn wir die Idee verkauft haben. Das ist bei den Einzelformaten so. Wenn wir eine eigene Formatidee haben, dann ist unser Ziel, das auch zu verkaufen. Das ist uns aber tatsächlich, wir haben jetzt ungefähr 25 Formate entwickelt, also richtig eigenständige Sendeformate, noch nicht gelungen.
Noch gar nicht?
Nein. Deshalb die Frage, ist das denn, sagen die auch mal nein? Aber ja doch, sagen sie mal nein. Was aber nicht entmutigt, weil es gibt bestimmte von diesen 25, von denen wir sagen, die kann man umsetzen. Die kann auch ein Sender umsetzen. Die kann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Also weiter, immer weiter.
Okay, aber das ist, also für mich hört sich das an wie so, ich weiß nicht, ob ich da noch Motivation hätte, das immer weiter zu versuchen. Also woher nimmst du denn die Energie und sagst, oh, ich mache es jetzt immer weiter, ich denke mir trotzdem weiterhin Formate aus.
Mein Mann hat immer gesagt, ich habe ADHS. Nein, ich keine Ahnung. Ich bin ein grundsätzlicher Optimist und ich glaube, dass es wird nie aufhören, auch wenn das klassische Fernsehen, es wurde schon so oft tot gesagt, gute Geschichten finden immer ihr Publikum und gute Geschichten brauchen wir. Und ob ich diese gute Geschichte jetzt heute erzähle oder morgen oder übermorgen, egal. Ich glaube fest daran, dass wir die Richtigen sind für diese guten Geschichten und dass wir gute Geschichten haben. Deshalb, dann wird es eben etwas später was.
Mhm. Gab es denn auch schon Formate, die dann einfach überhaupt gar nicht gut liefen und dann auch einfach nicht wirklich zu Ende produziert worden sind?
Nee.
Also wenn Auftrag kam, dann wurde das komplett gemacht und dann wurde es auch komplett ausgestrahlt.
Ja.
Cool. Und wie ist es eigentlich so selber dann mal so ein Format dann im Fernsehen zu sehen? Guck mal, das habe ich gemacht. Oder wie war es am Anfang? Ich glaube, inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen, war das nämlich jetzt locker, aber ich glaube, am Anfang ist es doch was Besonderes, oder?
Ja, also ich weiß, meine ersten Reportagen und ich bin auch ausgebildete Sprecherin und habe die dann auch selber gesprochen, werde ich nie vergessen. Die ganze Familie saß da und meine Eltern riefen dann an, oh Mensch, Willi, ist mein Spitzname in der Familie, das ist ja schade, dass du die nicht sprechen konntest. Und ich so, ihr seid meine Eltern, ihr hört meine Stimme nicht, hallo? Weil meine Vertonstimme ist eine etwas andere noch als die, die mit der ich jetzt spreche. Das also kennt man ja selber, dass man sich dann anders hört auch. Also das war schon was Besonderes. Und mittlerweile ist es, nee, es ist immer noch jedes Mal aufregend und schön und spannend. Und weil es ist ja gar nicht so sehr, also ich mache die Filme ja nicht, klar, auch um Geld zu verdienen, aber ich will ja auch den Leuten, also ich mache nur Reportagen und Dokumentation. Das heißt, ich bin in der Regel mindestens 3 bis 5 Tage mit Leuten unterwegs oder auch mal 7 Tage oder noch länger. Und dann lernst du die kennen und dann öffnen die sich dir. Das ist ja meine Hauptaufgabe. Ich muss die Menschen dazu bringen, mir sehr schnell zu vertrauen, mir sehr schnell ihre Geschichte zu erzählen und sich so zu zeigen vor der Kamera, wie sie auch im normalen Leben wären. Dann ist es ein guter Film. Und dann ist die große Hürde oder meine größte Herausforderung, die Filme so zu machen, dass sie A, interessant sind für den Zuschauer, aber noch viel mehr, dass die Leute, die ich begleitet habe, die Menschen, dass die sich wiederfinden. Und wenn das gelingt und wenn dir die Polizei anruft und sagt, mega, jederzeit wieder, kannst jederzeit mitkommen wieder, das ist das Größte, das ist richtig cool. Und wenn da noch eine Quote kommt oder dann auch vielleicht mal ein Preis, ja, dann ist das auch ganz geil. Also kann ich nicht leugnen.
Das heißt, du hast auch schon Preise gewonnen?
Ich habe einen Preis, beziehungsweise mein Produzent hat den Preis bekommen, genau den Bayerischen Fernsehpreis, das war das höchste und das ist mega, weil das auch ein Projekt war, was mich wirklich lange beschäftigt hat, über was ich sehr gerne gemacht habe, weil ich bin gebürtige Schwerinerin und das war eine 10-teilige Folge für NTV über den Alltag in der DDR, erzählt über Prominente und Alltagszeugen mit viel Archivmaterial. Das war wirklich eine Materialschlacht. Und ich habe sehr lange auf der Terrasse gesessen und das ganze Material gesichtet und alles. Und daraus haben wir 10 Folgen gemacht, 37 Minuten. Und die sind richtig gut gelaufen. Und das war natürlich für mich einerseits aus geschichtlicher Hinsicht total spannend, aber auch im Umgang mit den Leuten, weil ich die natürlich ganz anders ansprechen konnte bei den Interviews. Weil wenn die mir erzählt haben vom deutschen Jägerschnitzel, jeder Wessi sagt, naja klar, ein Jägerschnitzel ist ein Jägerschnitzel, ist ein Schnitzel mit Pilzen. Nee, ein ostdeutsches Jägerschnitzel ist panierte, gebratene Jachtwurst mit Spiralinudeln und einer Tomatensauce, die nie eine Tomate gesehen hat. Also das ist, und das macht es dann spannend und schön und einfach aufregend.
Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass manchmal auch Geschichten einfach zu Ende erzählt sind oder sagst du, eigentlich ist jede Geschichte endlos?
Also mein Lieblingstitel ist ja nach wie vor unter jedem Dach ein Ach. Jeder hat eine Geschichte. Also ich glaube, solange es Menschen gibt, und das ist seit Anbeginn der Zeiten so, die haben, keine Ahnung, die ersten Höhlenbewohner haben ums Feuer gesessen und sich erzählt, wie groß das Bison war und wie viel Anstrengung sie hatten, um das zu... Also es wird immer Menschen geben, die Geschichten erzählen und die andere Menschen, die diese Geschichten hören wollen. Also deshalb, ich glaube, Geschichten sind nie auserzählt.
Wo glaubst du, geht Fernsehen noch hin? Also ich meine, wir sind ja, ist alles digitaler, alles wird kleiner auf dem Handy. Wir können alles abrufen. Ist ja nicht mehr so mit unseren Sendezeiten. Und ihr macht ja extra auch so Formate, die man abrufen kann. Wo glaubst du, geht das noch hin?
Ich glaube, dass Fernsehen vor allem im journalistischen Informationsbereich eine große Rolle weiterspielen wird und eine noch viel größere, nämlich im Einordnen. Und dann sind wir beim Thema KI, dann sind wir beim Thema Fake News, dann sind wir beim, also gibt ganz viele Themen, Lügenpresse. Und ich glaube, dass die große Herausforderung sein wird, auf der einen Seite effizient zu arbeiten und auch die KI sinnvoll zu nutzen und auf der anderen Seite aber Dinge und große Dinge einzuordnen, ohne sie zu werten. Also es wird ja gerade öffentlich-rechtlichen Medien oft vorgeworfen, das sind die Links oder die Rechtslastigen und Ähnlichen. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, aus dieser Masse an Informationen das rauszusuchen und zu sagen, guck mal, das ist der Fakt, das sind die Fakten drumherum und damit den Menschen die Möglichkeit zu geben, jetzt bild dir deine Meinung. Aber du musst eben vorher die Fakten kennen. Und diese Fakten rauszusuchen und mit den Experten zu sprechen und auch nachzuweisen, dass bestimmte Dinge, die im Umlauf sind, einfach sowas von gefegte Gebürte, das andere Wort sage ich jetzt nicht, sind, das glaube ich, wird zunehmen an. Und deshalb wird die Relevanz des Fernsehens, wenn sie das hinbekommen, auch nicht sinken.
Mhm, spannend. Wie ist denn das jetzt, wenn ein Sender jetzt so ein Format abgelehnt hat? Was hindert denn, sage ich mal, den Sender, das vielleicht einfach selber aufzurollen und selber zu produzieren?
Gar nichts. Das ist auch schon passiert, dass einzelne Reportagethemen
plötzlich ganz unverhofft zu sehen waren und man sich wohl wundert. Aber auch da sage ich mir, es ist, also ich glaube sehr an Karma. Und deshalb, das ist, du kannst dich nicht dagegen wehren. Es gibt, es ganz schwierig, eine eigene Idee zu schützen, und deshalb ist es so wichtig, diese Beziehung aufzubauen, und wirklich, da geht es viel um Vertrauen auch, auch mit den Sendern.
Du bist ja hinter der Kamera, aber warst ja auch schon vor der Kamera, und das ist schon ja ein bisschen her, sage ich mal so.
Das ist richtig.
Auch wenn man es dir nicht ansieht in dem Sinne.
So.
Aber magst du mir dazu mal ein bisschen was erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, hinter und vor der Kamera zu stehen?
Also ich wollte ganz ursprünglich, ich habe sehr lange Theater gespielt, und ich wollte eigentlich Schauspielerin werden. Und dann habe ich mit 16 in Schwerin die mit meinem alten Freund Frank, der dann auch zu den Medien gekommen ist, die Schweriner Jugendredaktion aufgebaut in der, von der Schweriner Volkszeitung. Und meine Lehrerin damals sagte, du fahr mal zum Alexanderplatz, da ist immer am letzten Freitag im August so ein großer Bazar. Und da gibt's, macht das Fernsehen ein Casting für Journalisten. Da habe ich gedacht, bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man ja auch beim Fernsehen Journalisten arbeiten. Und dann bin ich dahin gefahren, habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, bin dann auch nach einer nochmaligen Aufnahmeprüfung, habe ich einen Volontariatsplatz bekommen beim Fernsehen der DDR und habe dann Journalismus studiert. Dazu muss man wissen, in der DDR war Journalismus ein geschützter Beruf. Das heißt, es gab nur 100 Studienplätze pro Jahr und etwa 800 bis 900 Volontärinnen und Volontäre in der ganzen DDR. Und dann hatte man nochmal eine einwöchige Prüfung. Und innerhalb dieser einwöchigen Prüfung wurde dann entschieden, man bekommt den Studienplatz oder nicht. Und während des Studiums habe ich dann eben auch vor der Kamera gearbeitet, weil das war, gehörte dazu. Messefernsehen in der Fernsehgruppe war das ein Teil. Die Sprachausbildung war ein Teil. Also wir wurden sehr praxisnah unterrichtet. Und ich habe jedes Wochenende bei der aktuellen Kamera oder in der Unterhaltung gearbeitet, weil Geld brauchte man immer als Studentin. Und dann kam die Wende und dann bin ich direkt zum RBB gegangen oder damals noch ORB. Und dann sagte mir der damalige Chefredakteur, ja, also klar, Sie können hier gerne ein Volontariat machen. Ich gesagt, nee, ich habe ja ein Volontariat. Er ist ja nur ein Ostvolontariat. Und dann,
oha,
da kam die stolze Ex-DDR-Bürgerin raus und habe ich gesagt, nö. Und habe mich dann parallel, hatte ich eine Anzeige gesehen, RTL 2 News suchten jemanden, und Klaus Ebert hat hier ein Casting veranstaltet, und da habe ich teilgenommen, und dann bin ich nicht zu RTL 2 gekommen, aber hier nach zu RTL Nord, und habe hier das erste halbe Jahr gearbeitet, habe hier Privatfernsehen kennengelernt, was sehr spannend war für mich. Seitdem kenne ich auch TVN, weil die damals unser technischer Dienstleister hier waren, sind sie heute noch für RTL Nord, und bin dann nach einem halben Jahr nach Hamburg gekommen und habe da die Nachrichten moderiert.
Krass. Also das heißt, RTL Nord war ja auch mal hier drin. Also es hieß, da wo wir jetzt gerade sitzen, standst du auch schon mal.
Ja. Also nee, die Moderation waren dann in Hamburg.
Okay.
Das, genau, aha, aber ich war hier im Studio. Wir haben hier zum Beispiel mal zugeschaltet, habe ich eine Geschichte gemacht über eine Bärenfamilie. Und hier in diesem Studio wurde ich von einem Bären trotz Maulkorb gebissen. Also gezwickt, nicht gebissen, gezwickt.
Hier war ein Bär drin?
Ja, hier waren Bären damals drin. Ein Bär an der Leine. Und
und dann gab es einen Schwerverletzten, dich, oder?
Ganz schwer verletzt war es nicht, aber es gibt noch, ich kann die Fotos noch mal raussuchen dazu.
Sehr gerne. Und wie wird man denn, sag ich mal, Redaktionsleiterin? Also so, dass man halt sagen kann, ey, ich kann jetzt aussuchen, was wir heute machen.
Und weil ich bestimmen wollte.
Weil du bestimmst.
Tatsächlich, ja. Ich finde, es gibt ja wenig Frauen, die sagen, wir möchten Macht haben. Ich bin eine derjenigen, die ganz klar sagt, wenn du bestimmen oder wenn du entscheiden möchtest, dann musst du auch Macht, brauchst du Macht dazu, um das Dinge umzusetzen. Und ich entscheide gerne mit und versuche partnerschaftlich zu führen. Das habe ich tatsächlich bei RTL und Bertelsmann gelernt. Das partnerschaftlich führen ist da eine ganz hohe Kunst sozusagen und wahrscheinlich auch aus alter DDR-Vergangenheit. Ich war auch da immer sehr aktiv und sehr engagiert. Ich war FDJ-Sekretärin und ähnliches. Und vor diesem Hintergrund bin ich, ich wurde irgendwann vom Sender genommen, vom damaligen Chefredakteur Dieter Lesche, der sagte, was macht das dicke Frettchen da auf dem Schirm? Das war eine große Schmach, und damalige Freunde sagten zu mir, nee, nee, du bleibst jetzt schön hier, du ziehst das durch. Und ich bin dann schnell Chefin vom Dienst geworden und bin für den Rat heute noch dankbar, weil das natürlich die Eitelkeit kränkt ohne Ende, wenn du vom Schirm genommen wirst. Aber der große Vorteil ist, ich musste mich dann wirklich wieder durchkämpfen als Autorin, bin dann, wie gesagt, Chefin vom Dienst geworden und bin dann als stellvertretende Redaktionsleiterin zu Springer TV gegangen nach 9 Jahren, nachdem quasi RTL Nord für mich
auserzählt war und ich das tolle Angebot hatte und einfach auch weiterkommen wollte, mein erstes Jahresgehalt verhandelt habe mit meinem damaligen Chef und das hat einfach Laune gemacht. So, und seitdem bin ich dann von Springer TV bin ich dann zu ProSieben gekommen als Redaktionsleiterin von Sam, der Stunde am Mittag. Das war mega, da war ich Anfang 30, hatte den TT als Dienstwagen, zwei Assistentinnen und konnte jeden Tag eine Stunde nationales Programm gestalten. Das hat einfach mega Spaß gemacht, auch mit einem großartigen Team und wirklich zu den guten Zeiten, wo du Budgets hattest, wo die Leute in alle Welt reisen konnten und wo du tolle Geschichten erzählen konntest.
Spannend. Aber du unterrichtest ja auch Kommunikation, also du bringst ja Leuten auch bei, wie sie vernünftig reden vor der Kamera. Was sind denn die häufigsten Fehler, die die meisten machen?
Na, ich bringe das gar nicht so bei vor der Kamera, sondern ich bin Kommunikationscoach für Auftreten und Wirkung und spezialisiert auf Krisenkommunikation. Und die häufigsten Fehler ist die Nichtkommunikation, dass Menschen immer noch glauben, viele, also ich biete das an für Führungskräfte und auch für Politiker, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, wie sie wirken. Und wenn du dir nicht bewusst bist, wie du wirkst, kannst du deine Wirkung nicht verändern. Und dann kannst du die besten, rhetorisch besten Sätze loslassen. Wenn du aber weißt, dass du da steif sitzt, dich gar nicht bewegst zum Beispiel und der Inhalt bestimmt nur 7% deiner Wirkung. Der Rest ist die Stimme und die Körpersprache. Und dass du mit Stimme zum Beispiel so wahnsinnig viel machen kannst. Ich bin selbst eine Schnellrednerin. Aber wenn ich möchte, kann ich auch Pausen setzen. Und ich kann lauter werden. Ich kann eindringlicher werden. Ich kann mit meinen Händen arbeiten. Also ich kann so viele Dinge machen mit meinem Körper und kann meinen Botschaften Gewicht verleihen. Und Menschen beizubringen, sich dieser Wirkung bewusst zu werden und auch sie nicht alle, ich nenne es immer, rund zu schleifen, sondern ihre Ecken und Kanten rauszuarbeiten und zu sagen, du bist ein Typ und es ist nicht schlimm, wenn du jetzt 5-mal Irm sagst, wenn du dafür gut gestikulierst und einfach eine Botschaft hast und ein gutes Storytelling, da ist das richtig gut. Und das mit Menschen rauszuarbeiten und auch da bin ich wieder ähnlich wie im Journalismus. Ich arbeite mit mehreren meiner Coaching-Kunden und Kundinnen seit Jahren zusammen und diese Entwicklung zu sehen, weil das ja auch auf einer sehr tiefen persönlichen Ebene stattfindet. Das ist total erfüllend.
Mhm. Hilft dir das denn auch bei den Reportagen beim Drehen, wenn du jetzt welche hast vor der Kamera, die vielleicht ein bisschen nervös sind oder auch nicht wissen, wie sie sich geben sollen und dann gibst du denen auch Tipps und gehst das mal mit denen ruhig durch so?
Tatsächlich weniger. Ich glaube aber, ich strahle das aus und ich glaube, ich habe eine, wie auch immer, ich habe selber eine sehr offene Art und ich glaube, wenn du Menschen offen gegenüber auftrittst und sie möglichst in Situationen bringst, also so gesetzte Interviews, ich sitze jetzt hier und da sitzt mein Protagonist und ich befrage den. Das sind die schwierigsten Situationen für die meisten, weil da ist ein Studio drumherum, dann ist die Kamera und alles. Wenn ich dich jetzt aber zum Beispiel, ich weiß ja, was du auch in deiner als zweiten Berufsfeld machst, wenn ich dich zum Beispiel in dem Aquarium stellen würde und dich dann befragen würde, würdest du automatisch, weil du in deiner gewohnten Umgebung bist, weil du etwas machst, was du sowieso machst, viel natürlicher antworten. Und das herauszufinden bei den Reportagen, dass ich die Menschen in Situationen bringe, wo sie sich wohlfühlen, wo sie etwas zu tun haben, wo sie quasi gar nicht nachdenken und ich nenne es immer den kleinen Kritiker auf der Schulter haben, sondern den runterschubsen, sondern einfach reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, dann funktioniert das in der Regel.
Und fällt ihnen ja auch leicht, weil das ja eine wahre Geschichte ist, die sie erzählen.
Absolut, absolut. Und sie müssen nicht überlegen. Also ne, sie können einfach wirklich reden und ja, das funktioniert.
Was war so dein coolstes Erlebnis, Produktion, Ort, wo du jemals gewesen bist?
Einfach Antarktis. Den Auftrag, ja, den Auftrag habe ich angenommen, weil mir war klar, ich werde niemals die Kohle ausgeben.
Ja, man kommt da ja auch nicht so hin.
Kommt man schon, mit sehr viel Geld kommt ja. Man hin. Und es gibt 100 Menschen, die gleichzeitig immer auch antarktisches Festland betreten dürfen. Mehr sind es gar nicht, weil das ist tatsächlich so. Da sind ja mehrere Kreuzfahrtschiffe, die dort immer rumcruisen. Und nur 100 Menschen gleichzeitig dürfen auf dem Festland sein. Also das ist auf
der. Warum?
Weil es ein Naturschutzgebiet ist und weil sie sagen, das ist eben sonst zu viel Trubel, zu viel Beschäftigung. Fand ich so ein Fun Fact, fand ich sehr spannend. Das war tatsächlich für eine Produktionsfirma in Köln. Ich bin ja selbstständig und die haben mich vor 6 Jahren, genau, kurz vor Corona war das, angerufen und gefragt, ob ich als sogenannter EP, Executive Producer, an Bord gehen möchte für 3 Reisen. Einmal Karibik, einmal Brasilien, einmal Antarktis. Und dann habe ich gesagt, Karibik, Brasilien möchte ich nicht. Weil es klingt immer so toll. Du hast auch gerade so
gesagt, ja,
aber ja, aber arbeiten im Ausland, das klingt immer toll, aber es ist mega anstrengend. Und als sie ja sagten dann, aber okay, Antarktis, also Antarktis habe ich gesagt, auf jeden Fall, weil da wollte ich immer schon mal hin. Und dann sagten sie, nee, du musst alle drei machen. Und es war auch letzten Endes richtig, richtig toll. Aber die Antarktis war schon das Tollste.
Wie lange warst du da?
3,5 Wochen. Also du fährst ja, wir sind 24 Stunden hingeflogen, das war der Horror. Du fliegst nach Ushuaia und dann sind wir aufs Schiff und dann fährst du durch die sogenannte Drake-Passage, von der erfahrene Menschen sagen, also entweder du bist die ganze Zeit seekrank oder aber du stirbst. Also es geht eigentlich nichts, es ist so heftig von den Winden, das ist und von den Wellen und allem. Ich habe das große Glück, ich werde nicht seekrank. Also hat sich jetzt auch wieder bei der Bundespolizei bewahrheitet. Ich werde einfach nicht seekrank, zum Glück. Und da war dann wirklich diese Situation, du gehst da an Land und du setzt dann aus mit so einem kleinen Bötchen und stehst dann auf Schnee, den vor dir noch keiner betreten hat. Und da war die schönste Situation, da gibt es auch Bilder von. Da laufen mir auch wirklich die Tränen rüber, über die Wangen, weil wir wurden vorher richtig vorbereitet. Du gehst auch nie alleine raus, sondern immer mit einem Guide. Und der sagte auch, also wenn wenn die Pinguine kommen, die haben immer Vorrang, dann müsst ihr 2 Meter Abstand lassen und müsst weggehen. Und also die haben Vorrang. Und ich bin dann da rausgelaufen und habe mir das so angeguckt und bin so Richtung Meer gegangen und hörst plötzlich hinter mir so schnattern. Also wie so, ich kann das nicht so gut nachmachen, aber...
Aber es hört sich schon echt an.
Und ich drehe mich um und dann kommt so ein kleiner Kerl, ich meine, so klein sind die gar nicht, kommt so auf mich zu und ich zu dem Guide, was soll ich machen? Hinter mir ist das Meer, ich kann da jetzt nicht reinspringen. Und nein, einfach ruhig bleiben. Und dann stand der wirklich vor mir, hat hochgeguckt und hat dann sein Geräusch gemacht. Und also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil das war das Schönste, der schönste wirklich Moment, weil das so unwirklich war und du bist wirklich in einer Umgebung, die schon an sich so unwirklich ist und du wirst auf einmal so klein für dich und dann stehst du da auf so eine Eisscholle und dann kommt da so ein Pinguin an. Das war mega.
Das glaube ich.
Ja.
Wie war das mit der Technik oder die Kameraleute? Hatten die Schwierigkeiten wegen den Minusgraden oder gab es da überhaupt
keine? Nee, es ist gar nicht. Du fährst nur in die Antarktis im sogenannten Sommer, wenn dort Sommer ist, und dadurch war es tatsächlich gar nicht so kalt. Also Minusgrade, ja, aber das ging. Das war
alles. Das waren jetzt nicht diese minus 20, 30.
Nein, nein, überhaupt nicht.
Also angenehm. Also einfach eigentlich mit normalen.
Ja, das kommst du mit normalen Winterklamotten. Das war nur das Problem, wenn du dann von draußen rein ins Schiff, da brauchtest du einen Moment, weil die Kameralinse dann beschlägt und ähnliches. Aber das konnte man ja entsprechend einplanen und das war kein Problem. Da war eher das Problem tatsächlich mit der Seekrankheit in der Drake-Passage. Also. Zumal, wenn du diese, heute gibt es ja auch Pflaster und es gab aber auch damals Tabletten und ähnliches, die machen sehr müde und das funktionierte dann nicht.
Wenn jetzt noch ein Angebot nochmal reinkommen würde, würdest du es wieder machen?
Na klar, ja. Sofort.
Und warum ist, sag ich mal, so die Warmländer jetzt, sag ich mal, wenn du da arbeiten musst, nicht so schön, wenn du sagst, Antarktis war besser?
Weil ich da selbst privat schon hingeflogen bin und weil ich das, also weil ich dann lieber Urlaub dort mache und weil ich einfach gerne, also ich reise sehr gerne, ich mache gerne Urlaube und weil ich dieses Arbeiten im Ausland für mich, meine Sprachkenntnisse sind jetzt auch nicht so super, also mein Englisch ist leider nicht so perfekt und das brauchst du dort und dann fühle ich mich einfach unwohl. Also das ist...
Verstehe. Aber in der Antarktis war es anders.
Ja, so, ja, ja. Das, also da hat dann wirklich, da hat das Land geschlagen oder überhaupt die Landschaft und die Natur. Das würde ich auch jederzeit wieder machen.
Hast du so ein Wunschformat, irgendwas, was du ganz gerne selber mal im TV noch sehen würdest oder vielleicht eine Idee, die dir, ja, die du unbedingt noch umsetzen musst?
Ach, da gibt es ganz viele. Also es gibt dieses Unter jedem Dach ein Ach. Das definitiv ist eines der Formate. Dann gibt es, ich würde gerne ein Format machen über Trennung. Es gibt ein ganz großartiges Format Jahrhundertliebe im Norddeutschen Rundfunk. Das liebe ich, weil da sprechen ältere Menschen darüber, wie sie eben so lange zusammen sind. Und genauso, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt einfach sehr viele getrennte Paare. Und manche kriegen es gut hin, manche nicht. Und immer hängen andere Menschen drumherum. Und da beide Seiten zu hören, vielleicht auch, wenn man sie nicht zusammenbringt, aber das einfach zu zeigen, weil ich glaube, das ist auch etwas, das hatten wir am Anfang des Gesprächs, warum mache ich Fernsehen, warum erzähle ich Geschichten, um auch anderen Menschen zu zeigen, guck mal, du bist nicht alleine. Das wäre so etwas, was ich sehr gerne noch machen würde.
Spannendes Thema. Dann hoffe ich auf jeden Fall, das klappt. Claudia, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, diesen tollen Einblick.
Danke dir.
Das war der Broadcast bei TVN. Folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, YouTube, Instagram und wo wir noch überall vertreten sind. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann.